Das Wehklagen, da war ich mir sicher, kam von Andreas Mutter. Ich warf einen Blick zurück und erblickte die arme Frau, die unter den zerstückelten Überresten ihrer Tochter stand und so heftig an ihrem eigenen Haar zerrte, dass sie es sich in Büscheln ausriss. Ein Mann, wahrscheinlich ihr Ehemann, versuchte sie festzuhalten und zu trösten, aber ihre Trauer war zu groß, um zurückgehalten werden zu können. Eilig wandte ich mich ab und übergab mich ins Gras. »Wir müssen beten!« Obwohl ich sie nicht sehen konnte, konnte ich Ruths Stimme in der Menge ausmachen. »In diesen Zeiten, in denen Rechtschaffen über uns gerichtet wird, müssen wir uns unserem Gott zuwenden und auf seine Gnade vertrauen. Wir dürfen nicht zweifeln.« »Scheiß auf deine Gebete«, rief jemand. Die Menschenmenge brach in Geschrei aus. Unbehagen, Verunsicherung und Wut rissen die Menschen gewaltsam mit wie ein Sturm. »Wie bekommen wir sie da hinunter?« »Die Kinder! Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kinder das sehen!« Während die Leute sich im Durcheinander und in Streitgesprächen verloren, entdeckte ich James, der im hinteren Bereich des Hofes saß und eine Zigarette rauchte. Er starrte zu Boden, seine Haare waren zerzaust und seine Kleidung sah mitgenommen aus. Als ich neben ihn trat, hob er den Kopf.
»Alles okay?« fragte er und bot mir seine Zigarette an. »Diese Männer waren deine Gäste, oder?«
»Naja, George Traeger und Martin Keane. Martin hatte 2 erwachsene Töchter.« Ich rauchte nicht oft Tabak, aber ich konnte ein bisschen Ablenkung gebrauchen, also nahm ich den Glimmstängel entgegen und zog daran. »Und George wäre bald Opa geworden.« Meine Jäger kamen mit der Ausrüstung, um Bären, vielleicht gelegentlich ein Reh oder ein wildes Truthuhn zu erlegen, aber kein Jäger der Welt wusste, wie man ein Wesen erlegte, das Stimmen imitieren konnte und sich beinahe vollkommen lautlos fortbewegte. Eine Bestie, die Kugel um Kugel einstecken und sich selbst heilen konnte. Ein Monster, das Jahr für Jahr mehr über uns lernte und dessen Verhalten umso schwerer vorauszusagen war, weil es immer gewalttätiger wurde. »Wo ist dein Vater?«, fragte ich. James deutete mit dem Kopf in die entsprechende Richtung. So ungern ich meinen Blick wieder dorthin wenden wollte, sah ich noch einmal zu den Bäumen hinüber. Onkel Jared stand dort und neben ihm seine Ehefrau Veronica, die damit beschäftigt war, Andreas aufgelöste Eltern zu trösten. Die Mutter des toten Mädchens war zu Boden gesunken und Tante Veronica streichelte ihr über den Rücken, während sie leise ein Kirchenlied sang. Der Kopf meines Onkels war gesenkt und er betete. Eine Hand lag auf der Schulter von Andreas Vater. Aber der Vater betete nicht. Er starrte nur mit leeren Augen apathisch zu Boden.
»Das ist neu«, sagte James und deutete zu den Bäumen.
Sein Tonfall klang klinisch analytisch, und ich wusste, dass er seinen imaginären Laborkittel angezogen hatte, um sich gegen das Grauen zu wappnen.
»Diese Art der Zurschaustellung von Gewalt ist seltsam. Das hat es vorher nicht gemacht.«
»Es lernt, wie man uns Angst einjagt«, sagte ich, »wie man uns in Panik versetzt und uns schwach macht.